dann eigentlich gar nicht, ne? Jetzt eine Geschichte, wo das wirklich stimmt. Es war einmal ein König. Dieser König war sehr mächtig und er hatte ein Reich, das größer gewesen ist als jemals zuvor. Ein Reich aus 127 Ländern. Die waren jetzt nicht so riesig wie heute manche Staaten, aber immerhin, das war schon ganz ordentlich. Der König war 3 Jahre König und er war so als König so ein richtiges Greenhorn. Aber feiern konnte er und angeben konnte er. Er machte ein 180-Tage-Fest und hat den Menschen, die was galten im Bereich, angeboten, mit ihm zu feiern. Überall wurde gefeiert, aber ganz besonders auf der Burg, wo er seine Residenz hatte, und in diesem Ort. Und in der letzten Woche dieser 180 Tage wurde nochmal eins draufgelegt. Da wurde ganz besonders gefeiert. Es war Freizügigkeit an Alkohol. Das heißt also, jeder konnte Alkohol kriegen, wie er wollte. Und am letzten Tag dieser Feier, da wurde nochmal ganz besonders draufgelegt. Und da war man so richtig fröhlich schon beieinander. Es war aber auch mal eine Königin. Die Königin, die feierte mit den Damen extra. So war es in diesem Land üblich. Die Männer feierten extra, die Frauen feierten extra. Und an diesem letzten Tag, wo das in ein Gelage ausartete, da wollte unser Angeberkönig mal seine Königin, die besonders schön war, vorstellen. Er wollte allen zeigen, was für eine tolle Königin er hatte. Auch das war eigentlich so gar nicht üblich, ne? Weil die Frauen ja verschleiert waren. Das ging gerade bei einem König die anderen gar nichts an. Und die Königin, wie reagiert sie? Sie will nicht. Das ist ja unerhört. Sowas hat der König noch nie erlebt. Er war das gewohnt, wenn er was sagte, dann wurde das gemacht. Auch von Seiten der Königin natürlich. Der König ist jetzt echt zornig, zumal er auch noch ein bisschen was gebechert hatte. Und seine Ratgeber, die haben sofort einen guten Rat parat, dafür sind sie ja Ratgeber, und sagen, die Königin muss bestraft werden. Wo soll das denn hinführen, wenn die Königin als Vorbild für alle Frauen im Land sowas tut? Ja, dann werden alle Frauen hinter ihren Männern ungehorsam sein. Das konnte man nicht auf sich sitzen lassen. Also muss die Königin weg. Er hört auf seine Ratgeber, denn er ist ja ein Politiker. Ja, und Politiker haben ihre Ratgeber, die denken ja selber nicht, sondern die lassen andere für sich denken. So ist das. Und außerdem hat er ja schon ein bisschen Alkohol im Blut und das Ganze macht die Sache für ihn recht einfach. Nur, kurze Zeit später, der König ist wieder nüchtern, da fällt ihm auf einmal ein, oh, was habe ich denn jetzt gemacht? So toll war das eigentlich gar nicht, ne? War keine gute Idee. Er erinnert sich jetzt an diese Königin zurück und, ach, jetzt würde ich sie gerne wieder bei mir haben, überlegt er. Und seine Ratgeber, vielleicht merken die schon so, was da im Schilde geführt wird, und die sind jetzt ganz schnell mit einem neuen Ratschlag da, damit er das nicht auch noch macht, sagen sie, nee, es gibt hier genug schöne Damen im Königreich, schon allein hier in der Burg Susa, drumherum, wir gucken uns nach einer neuen Königin um. Und diese neue Königin, das wird die Esther. Die Esther, in der es ein ganzes Buch in der Bibel gibt. Ein Buch der Bibel ist also nach ihr benannt. Und es geht auch da um die Esther. Sie ist im Prinzip die Hauptperson dieses Buches, wenn man so will. Und sie ist eine Jüdin. Nochmal, es war einmal ein Mann namens Mordechai. Er war der Vetter und auch der Vormund dieser Königin Esther. Denn vorher war sie ja einfach nur eine arme Jüdin gewesen, bevor sie Königin wurde. Wie das nun so im Einzelnen gegangen ist, dass sie Königin wurde, ist auch mal ganz interessant vorzulesen. Das würde jetzt hier heute ein bisschen den Rahmen sprengen. Wir stellen einfach fest, sie ist jetzt Königin. Und dieser Mordechai, er war vermutlich so ein Beamter am Königshof. Die Juden in der Wegführung damals hatten ja gute Posten auch, oft in den verschiedenen Bereichen, wo sie eingesetzt wurden, weil man merkte irgendwie, die haben es echt drauf. Und so wie zum Beispiel Daniel und seine Freunde hat man auch den Mordechai hier in eine Position, die natürlich nicht so wahnsinnig hoch war, aber immerhin, er war ein Beamter am Königshof. Und dieser Mordechai hatte seinen Stolz. Wir lesen mal in Esther, Kapitel 3, Abvers 1. Nach diesen Begebenheiten machte der König Ahasveros Haman, den Sohn des Hamadeta, den Agagiter groß, und er erhob ihn im Rang und stellte seinen Sitz über alle Fürsten, die bei ihm waren. Und alle Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und warfen sich nieder vor Haman, denn so hatte es der König in Bezug auf ihn befohlen. Aber Mordechai beugte seine Knie nicht und warf sich nicht nieder. Da sagten die Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, zu Mordechai: Warum übertrittst du dauernd den Befehl des Königs? Und es geschah, als sie es Tag für Tag zu ihm sagten und er nicht auf sie hörte, da berichteten sie es Haman, um zu sehen, ob Mordechais Begründung anerkannt werden würde. Denn er hatte ihnen mitgeteilt, dass er Jude sei. Und als Haman sah, dass Mordechai vor ihm weder seine Knie beugte noch sich niederwarf, da wurde Haman mit Zorn erfüllt. Aber es war in seinen Augen zu gering, die Hand an Mordechai allein zu legen, da man ihm die Volkszugehörigkeit Mordechais mitgeteilt hatte. So suchte Haman alle Juden, die im ganzen Königreich des Ahasveros waren, das Volk Mordechais zu vernichten. Der Mordechai, der hatte seinen Stolz. Er war Jude. Und er verweigert jetzt die Ehrenbezeugung für Haman. Vielleicht könnten wir sagen, so ähnlich wie bei Daniels Freunden, die sich auch vor dem Standbild des Nebukadnezar nicht niedergeworfen haben. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Vielleicht habt ihr da eine andere Meinung. Aber ich habe so den Eindruck, dass sein Stolz hier überwiegt, dass ihm das wichtig ist. Und dass er deswegen diese Ehrenbezeugung nicht vornimmt. Klar, Gott hat gesagt, wir sollen uns vor Götzen nicht niederwerfen und vor ihnen beugen. Und gerade seinem Volk Israel ganz besonders sagt er das. Es geht hier aber um Menschen, nicht um Götzen. Und wir lesen im Neuen Testament, dass wir schon auch die Mächtigen, die Oberen, ehren sollen. Da sind wir jetzt so in einem Zwiespalt und ich möchte den heute auch gar nicht irgendwie groß aufklären. Vielleicht war es ja so, und der Herr sieht ja das Herz an, das wissen wir, dass eigentlich der Stolz hier im Vordergrund stand und dass er deswegen sich nicht beugen wollte. Wie auch immer, jedenfalls bewirkt Mordechai hier etwas, was ganz, ganz gravierende Folgen hat. Das wird hier ein sehr teurer Stolz des Mordechai im Ergebnis. Und er bringt hier einen Stein ins Rollen, der unglaublich viel nach sich zieht. Wir haben zwar hier das Verhalten des Mordechai, wo man vielleicht auch zu dem Ergebnis kommen kann, dass er hier überzogen handelt, aber wir haben eben viel mehr noch den Hass des Haman. Und das ist ja der eigentliche Grund, warum das hier kommt, warum das passiert. Der Haman, der Größenwahn des Haman und sein Judenhass, das steht hier doch im Vordergrund. Das ist das, wo unser Augenmerk sofort drauf gelenkt wird. Es reicht ihm nicht aus, hier den Mordechai alleine zu beseitigen, sondern er möchte dieses ganze Volk umbringen. Kommt uns das nicht bekannt vor? Wir haben ja eine Vergangenheit. Und hier wird doch ganz deutlich, dass dieser Judenhass keine einmalige Sache ist. Das hat es früher schon gegeben. Zu allen Zeiten hat es das gegeben. Dieses Volk Gottes, das auch in einer gewissen Weise von Gott gesegnet ist, das begegnet immer wieder zu allen Zeiten diesem Hass. Und ich finde, dieses Volk ist ein lebendiger Beweis dafür, dass es ein großen und lebendigen Gott gibt. Denn ohne Gott wäre dieses Volk doch schon zigmal ausgelöscht worden. Es gab so viele Gelegenheiten in der Geschichte der Menschen und nicht zuletzt natürlich die Nazizeit, dieses Volk wirklich zu beseitigen. Es gab Menschen, die wirklich so viel Engagement und so viel Energie da versucht hineinzusetzen, dass dieses Volk eigentlich schon gar nicht mehr da sein dürfte. Und man sieht ja bei den Nazis, die haben ja wirklich ganze Sache gemacht. Die haben ja wirklich perfekt gearbeitet. Grausam perfekt. Also ein lebendiger Beweis für unseren Gott, dass es dieses Volk der Juden immer noch gibt. Jetzt haben sie sogar ein eigenes Land gegründet. Und der Widerstand ist da. Und die Gefahr ist da, in der sich dieses Volk befindet. Was will man von diesem Volk? Will man nur Land? Nein, sie müssen weg. Man will sie weg, man will sie loswerden. Und die Völker drumherum, auf der ganzen Welt eigentlich, die blicken das gar nicht, dass das das eigentliche Ziel ist. Dass sie weg müssen. In Esther 3, Vers 8, da lesen wir, wie der Haman jetzt dem König gegenüber argumentiert. Er möchte ja jetzt dem König gegenüber durchsetzen, dass dieses Volk ausgerottet wird. Da sagte Haman zum König Ahasveros: Da gibt es ein Volk, verstreut und abgesondert unter den Völkern, in allen Provinzen deines Königreichs. Und ihre Gesetze sind von denen jedes anderen Volkes verschieden, und die Gesetze des Königs befolgen sie nicht. Und es ist dem König nicht angemessen, sie gewähren zu lassen. Interessant, die Gesetze des Königs befolgen sie nicht. Also wir lesen hier von einer Sache, was der König befohlen hatte, und hat ein Mann das nicht beachtet. Vielleicht war es auch so, dass die Juden immer ein bisschen merkwürdig waren in ihrer Art, in ihrer religiösen Art, und die Völker da nicht so mit klarkamen. Aber diese Behauptung des Haman, die scheint mir doch so ein bisschen einfach mal aus der Luft gegriffen, um hier seine Argumente zu untermauern, um sein Ziel wahrzumachen. Und der König, ja, er bietet ihm dann auch noch Silber an, massenweise Silber. Das heißt also nichts anderes als Bestechung, ja? Das kommt jetzt auch noch dazu. Und der König, er ist hier nur ein Spielball seiner Mächtigen. Was sagt er? Wir lesen ab Vers 10. Da zog der König seinen Siegelring von seiner Hand und gab ihn Haman, dem Sohn Hammedatas, dem Agagiter, dem Bedränger der Juden. Und der König sagte zu Haman: Das Silber sei dir gegeben und auch das Volk, das du mit ihm verfährst, wie es gut ist in deinen Augen. Ein ganzes Volk soll hier ausgerottet, ausgelöscht werden. Und der König? Ein Satz reicht, um ihm zu überzeugen, dass die Sache seine Richtigkeit hat. Da wird nichts nachgeprüft, werden gar nicht mal Recherchen angestellt, sondern das Wort des Haman reicht ihm. Und schon ist die Sache perfekt. Der Haman, ähnlich wie die Nazis damals, er ist auch einer, der ganze Sache macht. Ja. Und man war damals auch so ein wenig abergläubig. Man hat das Los geworfen und er lässt hier das Los werfen, um einen Tag zu ermitteln, wann die Juden ausgerottet werden sollen. Das heißt also, wann das Schicksal besonders günstig ist, um dieses Volk auszurotten. Auch das gehört ja damit dazu, dass er hier ganze Sache machen will. Er will einen besonders günstigen Zeitpunkt erwischen. Und mit dem Siegelring des Königs lässt er jetzt in alle Provinzen eine Aufforderung schicken, dass man die Juden an diesem betreffenden Tag ausrotten will. Da wird dann später das Purimfest groß, ne? Dieser Tag der Befreiung der Juden. Mordechai, er hört davon und ist natürlich niedergeschlagen, aber der Mordechai, der hat noch einen Trumpf im Ärmel. Er hat nämlich eine Königin zur Verwandten. Das ist doch was. Ich nehme an, keiner von euch hat einen König oder eine Königin zu Verwandten. Das ist ein echter Vorteil, wenn man sowas vorweisen kann. Coole Sache, ne? Und der Mordechai, der lässt jetzt ihr ausrichten. Ja, direkt reden kann er nicht mehr mit ihr. Sie ist Königin, da kommt er jetzt nicht mehr so einfach hin. Aber er hat Leute am Königshof, er ist ja der Beamter, die der Esther was ausrichten können. Und das nutzt er jetzt. Er lässt sie ausrichten: Bitte doch den König um Gnade, flehen um Gnade für unser Volk an. Du bist Königin, du hast Einfluss. Versuch's. Und dann sagt die, lässt die Esther ihm sagen, nö, nö, so einfach ist das nicht. Man kann nicht einfach zum König hingehen. Im schlimmsten Falle, wenn ihm das nicht passt, dann lässt er einen Kopf kürzer machen. Das ist gefährlich. Und jetzt kommt eigentlich ein Schlüsselvers auch in diesem Buch. Da lässt ihm der Mordechai, der Esther, da nochmal sagen, Vers 14, Esther 4, Vers 14. Denn wenn du zu diesem, ja, wir fangen mal bei Vers 13 an. Und Mordechai ließ der Esther antworten, bilde dir nicht ein, du könntest dich mit deinem Leben im Haus des Königs allein von allen Juden in Sicherheit bringen. Denn wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, so wird Befreiung und Errettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen. Du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist? Man mag ja über den Stolz des Mordechai denken, wie man will. Aber hier hat er so richtig voll den Durchblick, ne? Also das ist schon erstaunlich und er vertraut Gott. Gott wird handeln. Und Esther, wenn du dich nicht drum kümmerst, dann wird er eine andere Möglichkeit finden. Denn das ist ein auserwähltes Volk. Und wenn einer nicht will, da hat er andere Möglichkeiten. Er ist der Allmächtige. Das weiß Mordechai. Und die Esther, sie reagiert darauf. Und ihr wird einiges deutlich. Aber dieser Schlüsselvers, ja, wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, das ist etwas, wir wissen, dass es so ist, dass Gott handelt, nicht nur im Leben von Esther, auch in unserem Leben. Dass er handelt, dass er eingreift, dass er Wege vorbereitet, die wir gehen können. Und wir müssen uns eigentlich in diesem Zusammenhang auch fragen, wie es in unserem Leben ist. Gott wird nicht immer so führen, dass wir vor der Entscheidung stehen, ob wir ein Volk retten können oder nicht, ja. Es muss nicht so gravierend kommen. Es sind manchmal wirklich Kleinigkeiten, wo unser Leben eine Rolle spielt in Gottes Plan. Oft vielleicht von uns völlig unbemerkt. Das wird in den meisten Fällen so sein. Vielleicht, wo wir Zeugnis sein sollen für andere, durch Begegnungen mit ihnen. Wo unser Wort oder einfach nur unser Leben ihnen Zeugnis sein sollen. Wir wissen doch, dass alle Dinge, die uns passieren, auch zum Besten dienen. Wegführungen Gottes, die uns zum Besten dienen. Und wo wir die Augen aufhalten müssen, was möchte Gott für uns? Wie handelt er in der konkreten Situation? Achten wir auf Gottes Führungen in wichtigen Entscheidungen unseres Lebens. Da kommen wir dann schon in andere Sphären, wenn wir gar nicht so an das Alltägliche denken, sondern wir haben wirklich schwerwiegende Entscheidungen im Leben zu treffen, die für unser ganzes Leben Bedeutung haben können. Es betrifft die Partnerwahl. Es betrifft die Ausbildung. Es betrifft Situationen, wo wir große finanzielle Entscheidungen treffen. Vielleicht zum Beispiel die Frage, sollen wir uns ein eigenes Haus anschaffen, Eigentum anschaffen? Oder ein Umzug steht bevor? Die Änderung, Veränderung in beruflicher Hinsicht steht bevor? Wir können diese Liste noch ein wenig weiter fortführen und wir sehen, dass das gravierend ist, gravierende Weichenstellungen in unserem Leben. Wo geht es weiter? Wo gehen wir lang? Und wir müssen uns immer wieder mit Entscheidungen herumklagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal geht es mir so, dann möchte ich mich einfach drücken und sagen, ey, ich habe keine Lust, mich zu entscheiden. Ich weiß nämlich wirklich nicht, was richtig ist. Aber da sind wir genau an der richtigen Stelle. Ne? Da sind wir genau an der richtigen Stelle. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allerhöchsten Pflege, dem, der den Himmel lenkt. Also derjenige, der die Macht, die Gewalt hat, dem wollen wir uns unterordnen in dieser Frage und wollen schauen auf seine Wegführung. Es wird so sein, dass wir nicht immer die letzte Klarheit haben werden. Aber wir müssen manchmal einfach dann auch sehen, Schritte gehen im Vertrauen auf den Herrn und schauen, wie führt er weiter. Dafür aber die Augen offen halten, das ist, glaube ich, der springende Punkt. Die Esther ist bereit dazu. Sie sagt, komme ich um, so komme ich um. Ja? Ihr ist jetzt auf einmal klar, was das eigentlich auch für sie bedeutet. Entweder oder. Und sie bittet dann noch darum, dass alle 3 Tage für sie fasten. Das heißt, sie möchte da auch wirklich Hilfe in Anspruch nehmen. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, dass Fasten eben hier auch mit Gebet einhergeht. Das Fasten war für die Juden ja teilweise sehr, sehr wichtig. Sie haben es teilweise sogar vielleicht übertrieben hochgehoben. Aber man sieht hier, dass ihr ein Anliegen ist. Dass sie Gottes Hilfe möchte und diese Hilfe erwartet. Und wir lesen dann im weiteren Kapitel, in Kapitel 5, ja, der König ist bereit, sie anzunehmen. Er tut es. Sogar bis zur Hälfte des Königreiches bietet er ihr an. Ja, das ist doch wohl klasse. Sie wollte ja eigentlich hier nur so eine Bitte vorbringen, nur in Anführungsstrichen, es ging immerhin hier um ihr Volk. Aber der König bietet ihr die Hälfte des Königreiches. Mehr über Bitten und Verstehen hinaus wird ihr hier angeboten. Das ist doch mal eine Gebetserhörung. Aber die Esther ist geschickt. Sie sagt jetzt nicht, also sie fällt nicht mit der Tür ins Haus und sagt jetzt nicht, Mensch, mein Volk ist bedrängend, ich brauche Hilfe. Und zwar von dir, von dem König. Sondern sie sagt, ich lade dich zu einem Gastmahl ein, dich und Haman. Das ist meine große Bitte, dass ihr zu einem Gastmahl bei mir kommt. Das ist so Taktik der Esther vielleicht. Oder vielleicht mehr noch die damalige Gepflogenheit, dass man nie direkt rauskam mit dem, was man vorhatte. Das war einfach auch kulturbedingt. Und gerade schon dem König gegenüber, das hätte als unschicklich auch angesehen werden können. Ja, und so macht sie diese ganze Sache hier sehr, sehr verzögert, obwohl sie doch sehr dringlich ist. Sie brennt ihr ja sicherlich unter den Nägeln. Aber sie hat die Ruhe, auch vom Herrn, sie lässt sich Zeit. Vers 6. Jetzt ist also der Haman und der König, die sind jetzt bei der Esther, beim Mahl. Und Kapitel 5, Vers 6, lese ich mal. Und der König sprach zu Esther beim Weingelage, was ist deine Bitte? Sie soll dir gewährt werden. Und was ist dein Begehren? Bis zur Hälfte des Königreiches, ja, es soll erfüllt werden. Da antwortete Esther und sagte, meine Bitte und mein Begehren ist dies, wenn ich in den Augen des Königs Gunst gefunden habe und wenn es dem König recht ist, mir meine Bitte zu gewähren und mein Begehren zu erfüllen, die haben wirklich damals so geredet, so möge der König mit Haman zu dem Mahl kommen, das ich ihnen bereiten will. Morgen will ich dann nach dem Wort des Königs tun. Vielleicht gab es da so eine bestimmte Etikette, ja, wie oft man eigentlich die Leute erstmal einladen musste, bevor man mit so einer wichtigen Sache rüberkommen konnte. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch einfach so, dass die Esther jetzt geschockt ist. Ganz plötzlich merkt sie auf einmal, huch, was ist denn jetzt los, ja? Hier geht's richtig um was. Ihr wurde vielleicht die volle Tragweite bewusst. Und sie traut sich jetzt vielleicht auch noch gar nicht, was zu sagen. Sie will das nochmal hinausschieben. Wir wissen es nicht wirklich, was da vorgeht. Auf jeden Fall wissen wir, Gott steht dahinter. Es müssen erstmal noch ein paar Dinge passieren, bevor Esther mit der Sprache rausrückt. Das wird hier ganz deutlich. Wenn wir das Buch Esther lesen, merken wir, wie Stück für Stück Gott hier die Fäden zieht. Wie er die Dinge vorbereitet, wie erst Dinge passieren müssen, bevor es zur eigentlichen Aussprache der Esther mit dem König kommt. Das ist hochinteressant in dem Buch Esther. Wie Gott hier wirklich, obwohl Gott hier nicht einmal namentlich genannt wird in diesem Buch. Er arbeitet hier im Hintergrund. Aber doch deutlich und klar, wenn man sich diese Sache mal betrachtet. Wie klar er hier eigentlich die Dinge vorbereitet und wie er die Dinge in der Hand hält. Denn sonst, menschlich gesehen, möchte man sich ja fragen, Esther, was tust du hier? Du hast jetzt die Gelegenheit. Und dann schiebst du das schon wieder auf, ja? Da möchte man sich ja die Haare raufen, menschlich gesehen, wie gesagt. Aber vor Gott ist diese Sache hier völlig in Ordnung und er braucht hier noch Dinge, die er erstmal noch vorher erledigen will. Da ist es zum Beispiel Esther 5, Vers 9 bis 14. Es geht um den Haman, Also nachdem er jetzt bei diesem Dinner, bei der Esther war mit dem König, da geht er nach Hause. Und wir lesen jetzt von dem, was da zu Hause passiert. Esther Kapitel 5, Vers 9. Und Haman ging an diesem Tag fröhlich und guten Mutes fort. Als aber Haman Mordechai im Tor des Königs sah und dass er nicht aufstand und ihm keine Ehrfurcht erwies, da wurde Haman von Zorn über Mordechai erfüllt. Aber Haman bezwang sich und kam in sein Haus. Dann sandte er hin und ließ seine Freunde und seine Frau Seresch kommen. Und Haman erzählte ihnen die Herrlichkeit seines Reichtums und die Menge seiner Söhne auf und alles, womit der König ihn groß gemacht hatte und womit er ihn im Rang über die Fürsten und Knechte des Königs erhoben habe. Und Haman sagte, zudem hat die Königin Esther neben dem König niemanden zu dem Mahl kommen lassen, das sie bereitet hatte, als nur mich. Und auch für morgen bin ich zusammen mit dem König zu ihr eingeladen. Aber das genügt mir nicht, solange ich den Juden Mordechai im Tor des Königs sitzen sehe. Da sagten seine Frau Seresch und all seine Freunde zu ihm, man soll einen Holzpfahl herrichten, 50 Ellen hoch, und am Morgen sage dem König, dass man Mordechai daran aufhängen soll. Dann geh mit dem König fröhlich zum Mahl. Und das Wort gefiel dem Haman gut, und er ließ den Holzpfahl herrichten. Der Haman, das ist einer, der kriegt den Hals nicht voll. Ja, auch ein mahnendes Beispiel für jeden Menschen. Es gibt Leute, die kriegen einfach den Hals nicht voll. Er hatte eine hohe Stellung. Ja, er schildert hier ja seinen Verwandten noch, wie toll es ihm geht, wie er vom König hier bevorzugt behandelt wird. Die Ehrung durch dieses Gastmahl bei der Esther. Das Vertrauen, das der König ihm erteilt hat, indem er ihm sogar den Siegelring übergeben hat. Und in Bezug auf diese Juden, dieses Volk, das er so abgrundtief hasst, hat er ja auch schon alles in die Wege geleitet. Das ist so eine Sache, die läuft jetzt eigentlich von alleine. Er braucht gar nichts mehr tun. Aber er kriegt den Hals nicht voll, das reicht ihm nicht. Er kann jetzt nicht mal mehr abwarten bis zu diesem Tag, sondern in Bezug auf Mordechai muss er vorher handeln. Weil wenn er immer da in dem Tor, durch dieses Tor geht und der Mordechai sich nicht vor ihm niederwirft, das kann er jetzt nicht mehr verkraften. Das kriegt er nicht hin. Wie gesagt, er kann einfach den Hals nicht voll kriegen. Und das ist ein großes Problem. Das ist ein großes Problem auch vieler Menschen. Und wir als Christen, wir müssen uns natürlich immer wieder sagen, lass dir an meiner Gnade genügen, sagt der Herr. Wenn wir meinen, es geht nicht gut genug, es geht nicht schnell genug, dann müssen wir uns wirklich dieses vom Herrn schenken lassen, was der Paulus gesagt hat. Lass dir doch an meiner Gnade genügen. Es gibt ja nichts Größeres als die Gnade Gottes. Alles andere, was wir in diesem Leben erleben, was uns Sorgen, was uns Kummer macht, was so schwer für uns teilweise ist, was wir durchleben müssen, das ist ja ein Nichts gegen die Gnade Gottes in Jesus Christus. Das ist ja überhaupt gar nicht vergleichbar, ja? Wir können da wirklich überhaupt gar keine Vergleiche anstellen. Das ist sowas von unendlich höher. Und deswegen dieses Wort, ja? Lass dir an meiner Gnade genügen. Ich glaube, es gibt auch unter den Christen Menschen, die das nicht beachten. Und ich glaube auch, dass wir immer wieder in der Gefahr sind, das nicht zu beachten. Dass wir so einen großen Schatz haben, dass wir die anderen Dinge gelassen hinnehmen können. Und dass wir eben nicht selber auch an der Schraube drehen müssen und meinen müssen, es müsste alles noch ganz anders und viel besser und viel schneller sein. Jetzt lesen wir weiter im Buch Esther und wir sehen, wie der Herr weiter Eingriffe vornimmt. Und diesmal schenkt er dem König Schlaflosigkeit. Esther Kapitel 6, Abvers 1. In jener Nacht floh dem König der Schlaf, so befahl er das Buch der Denkwürdigkeiten, die Chronik zu bringen. Und sie wurden vor dem König vorgelesen. Da fand sich geschrieben, was Mordechai gemeldet hatte über Bigtan und Teresch, die beiden königlichen Eunuchen, von denen, die an der Schwelle Wache hielten, dass sie nämlich danach getrachtet hatten, Hand an den König Ahasveros zu legen. Da sagte der König, was ist dem Mordechai dafür an Ehre und Auszeichnung erwiesen worden? Da waren also zwei königliche Eunuchen, die wollten den König stürzen. Sie wollten den König umbringen. Und der Mordechai, der königliche Beamte, der ja auch am Königshof war, der hat das irgendwie mitgekriegt. Und er hat das der Esther mitgeteilt und die Esther hat es den König weitergegeben. Und der König, der hat das untersuchen lassen und es stellte sich als wahr heraus. Und dann gab es in diesem Reich ein Buch der Denkwürdigkeiten. Da hat man ganz, ganz wichtige Sachen aufgeschrieben, damit sie bloß nicht vergessen wurden. Und da hat man in dieses Buch eingetragen, der Mordechai, der hat diesen Fall aufgedeckt, dass man den König umbringen wollte. Und jetzt fragt der König seine Leute in dieser schlaflosen Nacht, wo er immer wieder in diesem Buch liest, und jetzt darauf aufmerksam wird, fragt er seine Leute, was haben wir eigentlich gemacht mit dem Mordechai? Was hat er dafür bekommen, dass er den König gerettet hat? Und dann sagen die, gar nichts, hat er nichts für bekommen. Oh, sagt der König, das können wir aber nicht auf uns sitzen lassen. Jetzt müssen wir doch mal nachholen, ja? Und jetzt fragt er seine Leute, wer ist denn an wichtigen Persönlichkeiten im Hof? Und wer ist im Hof? Der Haman, der kommt gerade rein, der will nämlich dem König erzählen, dass er den Mordechai unbedingt aufhängen lassen muss. Ein Fall, den er schon aufgestellt hat. Also manchmal denke ich, Gott hat echt Humor, ne? Das ist voll der Knaller. Und jetzt sagt der König, bring mir den Haman her. Der Haman kommt und der König sagt, was sollen wir mit dem Mann tun, an dessen Ehrung der König gefallen hat? Dann sagt der Haman so im Stillen, denkt er sich, Mensch, wen kann der König denn wohl anders ehren als mich? Wen kann er ehren wollen als mich? Merkt ihr was? Das ist ja wohl der Gipfel, ne? Das ist der Gipfel, wie er hier schon eigentlich so von sich eingenommen ist, dass er denkt, der König kann nur noch in meinem Sinne handeln und nur noch mich ehren wollen. Es gibt ein Sprichwort in der Bibel, das heißt, Hochmut kommt vor dem Fall. Und das sehen wir wirklich in dieser Geschichte ganz krass verwirklicht. Ja? Hochmut kommt vor dem Fall. Und nicht nur das, nicht nur der Fall, sondern überlegen wir uns mal, jetzt ist er dazu aufgerufen, der König sagt ihm nämlich, was sollen wir denn jetzt tun mit dem Mann, an dessen Ehrung der König gefallen hat? Und da Haman an sich denkt, lässt er sich natürlich was Tolles einfallen. Also, der Mann soll ein königliches Pferd kriegen. Dann soll er königliche Kleidung anbekommen. Und dann soll er auf dieses königliche Pferd gesetzt werden, mit all diesem Prunk, mit dem er bekleidet ist. Und dann soll einer ihn nehmen, die Zügel des Pferdes nehmen und ihn durch den Königshof oder durch diese Ortschaft führen und vor ihm ausrufen, so soll dem Mann geschehen, an dessen Ehrung der König gefallen hat. Wunderbar. Und das darf natürlich jetzt der Haman mit dem Mordechai tun. Das darf er jetzt machen. Die Ehrung, die er für sich vorgesehen hatte, die darf er jetzt an seinem ärgsten und schlimmsten Feind, an dem, den er abgrundtief hasst, durchführen. Ja, wie gesagt, Gott hat Humor. Doch, das fällt ganz klar auf hier. Also das ist unglaublich, wie er die Sache hier durchführt. Unfassbar. Also wir sehen, erst musste der König erinnert werden, was passiert, bevor die Esther auspackt. Und das tut sie dann am Abend. Und wir sehen, wie sich das jetzt sehr schnell eigentlich erfüllt, dass Hochmut vor dem Fall kommt. Also nicht mal so 10, 20 Jahre später, das passiert sich ja auch. Ja, das kann bei einem Gott, der ewig ist, kann das auch sich lange hinziehen. Ja, aber hier passiert das ziemlich schnell. Am Abend nämlich, beim Festmahl, da fliegt die Sache auf und der Haman, der bekleckert sich da wirklich nicht mit Ruhm dem König gegenüber, ihr könnt es mal durchlesen. Und letztlich wird dem König mitgeteilt, dass der Haman schon diesen Fall aufgestellt hat. Und dann sagt der König, gut, das kommt mir ganz gelegen, ja? Hängt ihn dran auf, den Haman. Noch ein Sprichwort in der Bibel. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Gut, hier ist das keine Grube, hier ist es ein Holzpfahl. Aber der Sinn der Sache ist doch ganz klar erfüllt, ne? Also wer für anderen einen Holzpfahl aufstellen lässt, der wird selber dran aufgehangen. So könnte man sagen. Die Esther und der Mordechai, um die ganze Sache jetzt abzukürzen, das muss ich nämlich. Esther und Mordechai, die sind jetzt natürlich im Nachhinein darum bemüht, auch die Sache mit dem jüdischen Volk in Ordnung zu bringen. Weil die Beseitigung des Haman alleine reicht nicht aus. Es war in diesem Perserreich so, wenn man so einen Befehl mal in Gang gebracht hatte, da konnte man den nicht einfach eben widerrufen. Ja, das ist gar nicht möglich. Ein Gesetz der Meder und Perser, ja, so ähnlich war das hier bei diesem Dekret, es war gar nicht rückgängig zu machen. Aber es bestand die Möglichkeit, den Juden aufzugeben oder sie dazu aufzurufen, dass sie sich wehren. Und das hat man gemacht. Also, dass alle Juden an jedem Ort sich an diesem Tag zur Wehr setzen durften, dass sie sich bewaffnen durften, zur Wehr setzen durften. Und so wird das zu einem guten Ende noch hingeführt für dieses Volk. Es werden viele jüdische Feinde vernichtet. Man sieht hier so Zahlen von 10.000 und ich weiß gar nicht genau die Zahlen, lest es euch mal durch. Das ist schon enorm. Also, die Situation der Juden wird hier durch diese ganze Aktion im Prinzip verbessert, weil überall im ganzen Reich Judenfeinde vernichtet werden. Judenhasser vernichtet werden. Also das macht Gott daraus, ja, aus dem, was da eigentlich geplant war. Nach menschlichem Ermessen hätte man sagen müssen, das war's. Keine Chance mehr. Ja. Und was macht Gott daraus? Das sehen wir hier. Und in Bezug auf Haman ist es unfassbar, ja. Er darf den Mordechai über den Königshof führen auf dem Pferd. Er wird an den Pfahl gehängt, den er für Mordechai vorgesehen hat. Mordechai bekommt sein Haus vom König. Das heißt also, alles, was der Haman hatte, geht jetzt im Grunde genommen auch an den Mordechai. Und auch der Siegelring des Königs geht an den Mordechai. Ich glaube, nirgendwo als im Buch Esther sieht man so, wie Gott eigentlich Dinge führt. Wie er Dinge zu seinem Ziel bringt. Es braucht ja nur irgend so eine kleine Begebenheit fehlen in diesem ganzen Ablauf, wo wir erkennen können, dann würde die Sache nicht funktionieren. Ich möchte das nochmal zusammenfassen am Schluss, ja? Wir haben das Fest des Königs. Das ist ja schon so eine verrückte Idee da, ja, dieses Fest zu machen. Aber das Fest ist ganz, ganz wichtig für diese Begebenheiten. Dann haben wir den Befehl, die Königin zu besichtigen. Das war auch nicht so selbstverständlich, ja? Aber das war so eine fixe Idee von dem König. Musste sein, denn die Königin sollte ja abgesetzt werden. Weigerung der Königin, Absetzung der Königin. Punkt 4 schon. Also eine Kette, die ich hier aufzähle, wo nichts fehlen darf, ja? Wir haben die Aufdeckung des Mordversuchs durch Mordechai. Nun, ist das so selbstverständlich, bloß weil ich am Königshof bin, dass ich da so eine Verschwörung mitkriege? In aller Regel machen die das ja ein bisschen geheim, ne, dass das nicht unbedingt jeder mitbekommt. Dann, die Esther ist bereit, zum König zu gehen. Obwohl sie es erst nicht so unbedingt wollte. Hätte ja auch sein können, dass sie sagt, nee, mache ich nicht. Nein, sie ist bereit dazu. Der König nimmt Esther an. Das war auch wichtig, denn sonst wäre sie tot gewesen. Die Schlaflosigkeit des Königs, die Ehrung des Mordechai durch Haman, vielleicht auch das Geschick der Esther dem König gegenüber, vielleicht war es auch so Sitte, ich weiß es nicht genau. Und dann habe ich als 11. Punkt noch die Gefahr, die durch diesen Befehl des Königs ja ausgelöst war, dass die Juden hätten vernichtet werden können. Auch diese Gefahr musste ja noch abgewendet werden. Und hier sehen wir auch, dass Mordechai hier in die hohe Stellung eingesetzt wird. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Kette zur Rettung dieses Volkes. Damit er in der Lage war, hier die richtigen Maßnahmen zu treffen. Lest euch mal das Buch Esther unter diesem Gesichtspunkt durch. Vielleicht habt ihr es auch schon gemacht. Aber es ist ein Unterschied, ob ich das Buch Esther wie ein Roman lese, ist auch sehr spannend und interessant. Keine Frage, kann man auch machen. Aber mal unter diesem Gesichtspunkt der Führungen Gottes hier das Buch zu lesen, das gibt nochmal einen ganz anderen Blickwinkel. Ich hoffe, die kleine Geschichte hat euch gefallen. Ich möchte jetzt noch mit uns beten, oder ich möchte vielleicht noch Brüder bitten, die auch mitbeten wollen. Ich bitte dann zum Abschluss.